Chamber präpariert an diese Woche ein Konsultationsdebatt über den audiovisuellen Service Public, wo man der Ort Mission und der legale Kader vom Radio 100,7 bald russisch Jahr nach seiner Gründung am Fokus stehen. Lützburg hat im Vergleich mit anderen europäischen Ländern keine ganz lange Erfahrung mit öffentlich-rechtlichen Medien. Es lohnt sich also, einen Blick über den Tellerrand zu gehen, wegen am Medienhäuser mit einer langen Tradition, über den gesellschaftlichen Beitrag, Legitimität und die Independence vom Service Public nur gedurcht. Ich werde die froh diskutieren in den nächsten Stunden mit meinen Inviten aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Hallo in die Runde.
Hallo.
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 Guten Tag. Ich stelle Sie kurz vor. In Zürich begrüße ich Bakel Walden. Sie sind seit 8 Jahren beim Schweizer Radio und Fernsehen. Seit 2 Jahren sind Sie als Direktor für Entwicklung und Angebot Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizer Rundfunkgesellschaft. Vorher waren Sie während 10 Jahren in verschiedenen Funktionen für die internationale RTL Group tätig. Davon auch eine Zeit lang am Hauptsitz hier in Luxemburg. Willkommen in der Sendung.
Vielen Dank. Schön, mal wieder in Luxemburg zu sein, sozusagen.
Virtuell. In Köln begrüße ich Bettina Schmieding. Sie arbeiten seit Anfang der 90er Jahre für den Deutschlandfunk. Dort sind Sie seit etwas mehr als einem Jahr Redaktionsleiterin für das tägliche Medienmagazin Medias Res, in dem Sie über aktuelle Entwicklungen in der Medienwelt in Deutschland und der Welt berichten. Schön, dass Sie dabei sind.
Danke für die Einladung.
Und in Wien begrüße ich Klaus Unterberger. Sie arbeiten seit den 80ern für den ORF, zunächst als Fernsehredakteur und nun seit über 10 Jahren auch als Leiter des Kompetenzzentrums für Public Value. Gemeint ist damit auch die Qualitätssicherung im Sinne des Gemeinwohls. Seit 2013 sind Sie auch Mitglied des ORF-Ethikrats. Herzlich willkommen.
Hallo aus Wien.
Überall in Europa stehen öffentlich-rechtliche Medien unter Beschuss, zu abgehoben, zu teuer und überhaupt eigentlich überflüssig, lautet häufig die Kritik. Aktuell diskutieren die Briten über eine mögliche Abschaffung der Gebühren für die BBC, wodurch das bald 100-jährige Unternehmen in Existenznot geraten könnte. In der Schweiz stand vor ziemlich genau 2 Jahren die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren in einem Referendum zur Abstimmung. Die Initiative wurde schlussendlich von einer großen Mehrheit abgelehnt. Die Schweizer Rundfunkgesellschaft stand jedoch monatelang im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und mit Kritik am Medienhaus wurde nicht gespart. Bakel Walden, was bleibt von dieser Erfahrung? Eine Belagerungsmentalität oder eine gestärkte Fähigkeit zur Selbstkritik?
Also man muss schon sagen, das war eine schwierige Zeit, hat uns aber auch geholfen. Denn wir sind jetzt natürlich dabei, viele Dinge noch weiterzuentwickeln, zu verändern. Es war immer klar, wenn die Abstimmung so ausgeht, wie sie ausgeht, dass die Initiative abgelehnt wird, ist das erst der Anfang. Wir brauchen Reformen. Das war auch die Diskussion die ganze Zeit im Vorfeld der Abstimmung. Und insofern sicherlich eine schwere Diskussion, aber es hat auch einiges an Kräfte freigesetzt für Veränderung.
Können Sie was Konkretes nennen, was sich seither verändert hat?
Also wir sind in 3 Stoßrichtungen vorgegangen. Wir haben zum einen geschaut, dass wir noch deutlich mehr auf Unterscheidbarkeit setzen. Es war klar, dass da, wo der Wert erkannt wird, warum zahlt man Gebühren für ein Programm, was anders ist, ein Angebot, das anders ist, da haben wir einige Ansätze gemacht. Das heißt, wir haben deutlich mehr in Eigenproduktion jetzt investiert, auch beispielsweise in Schweizer Serien. Wir haben große internationale Formate zurückgefahren, die vielleicht auch woanders zu finden sind. Also das war eine Stoßrichtung. Wir haben ein großes Sparprogramm aufgelegt. Das war auch notwendig. Werbeeinnahmen sinken. Wir haben auch andere Themen. Die Gebühren sind gedeckelt. Das bedeutet, da mussten 100 Millionen eingespart werden, 80 Millionen wirklich als reines Sparprogramm und 20 Millionen in digitale Entwicklung, auch in eine Streaming-Plattform, die wir dieses Jahr lancieren. Und der dritte Punkt, wo wir sehr konkret uns verändert haben, deutlich mehr noch mit privaten Anbietern zusammenzuarbeiten, Kooperationen, ob es im Radiobereich sind, mit dem Radio Player, ob es aber auch in Themen wie Login ist, also dass wir dort auch gemeinsam für die Medienvielfalt in der Schweiz einstehen. Also das waren Dinge, das hat sicherlich eine große Dynamik bekommen vor und nach der Abstimmung durch diese Diskussion.
Wäre das Referendum anders ausgegangen, gäbe es die SRG heute nicht mehr. Was würde in der Medienlandschaft denn fehlen in der Schweiz ohne Service Public?
Also der Initiativtext war ja glasklar formuliert. Es hieß, es sollte dann, ich glaube, am Ende des Jahres 2018 die Gebührenerhebung verboten werden. Und deswegen war klar, die SRG wird es in dieser Form nicht mehr geben. Nicht mehr mit einem öffentlichen Auftrag und nicht mehr öffentlich finanziert. Das war ja genau das Szenario, auf das wir uns auch vorbereiten mussten. Und insofern wäre es gerade für so ein Land, wo der Marktanteil ausländischer Sender bei 60% liegt, das wäre extrem schwierig gewesen, dort noch ein Angebot, insbesondere natürlich im Bereich Information, Kultur, Bildung. Also da kann man gerade noch bei günstigeren Formaten was machen. Und das hat, glaube ich, letztendlich auch viele überzeugt, so zu stimmen, wie sie abgestimmt haben, dass dann doch was Entscheidendes fehlt. Aber nochmal, es war immer klar, das ist kein Weiter-so, sondern es ist auch ein Aufruf für eine Veränderung.
Sie kennen mit RTL auch ein privates Medienhaus ganz gut von innen. Was machen die Öffentlichen denn wirklich anders als die privaten Medien?
Ja, also wenn, ich kann jetzt vor allen Dingen natürlich über die Schweiz sprechen, wenn wir sehen, dass wir mehr als 50% der Gebühreneinnahmen ja in Information investieren. Also dass wir, sei es sowohl tagesaktuelle Informationen im Radio, TV, online, sei es im Bereich Dokumentation, im Bereich Kulturförderung. Wir haben jetzt gerade auch einen Vertrag wieder mit der Produzentenbranche abgeschlossen, wo wir 32 Millionen Franken pro Jahr in Kino, in TV, Serien, in Multimedia-Projekte, Kurzfilme, Animationsfilme etc. investieren. Das sind alles Sachen, die gerade in einem kleinteiligen Markt wie die Schweiz nur öffentlich finanzierbar sind. Und das können die Privaten nicht. Das ist auch gar nicht deren Auftrag. Und insofern ist es dann schon wichtig, diese Unterscheidbarkeit auch immer wieder rauszustellen und auch eine Breite im Programm anzubieten. Und gerade in der Schweiz haben wir praktisch täglich schon in der Primetime 20 Uhr, 21 Uhr zum Beispiel im TV mit Dokumentation, mit Investigativjournalismus sehr präsente Marken und im Radio eine große Breite von dem Medientalk über Kultursender etc. Also da ist gerade für ein viersprachiges Land, in dem wir also in vier Landessprachen auch senden, eine große Vielfalt vorhanden.
Klaus Unterberger, wie sehen Sie das? Was würde den Österreichern denn verloren gehen ohne öffentlich-rechtliche Medien?
Ja, also wenn Sie gestatten, würde ich ganz gern noch einmal auf die Kritik zu sprechen kommen, auf Ihre erste Frage, weil das von besonderer Bedeutung ist. Ich glaube, wir müssen die Kritik natürlich an uns ernst nehmen, aber es ist schon ganz wichtig, einmal sehr genau hinzuschauen, woher die Kritik eigentlich kommt. Ich kann Ihnen sagen, ich mache jetzt seit 10 Jahren sogenannte Publikumsgespräche und auch Expertinnengespräche durch ganz Österreich. Wir haben mit zigtausend Leuten gesprochen. Ich denke, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir unmittelbaren Kontakt mit den Menschen, mit unserem Publikum haben. War am Anfang bei meinen Kolleginnen und Kollegen gar nicht so einfach. Die haben sich ein wenig gefürchtet davor. Jetzt läuft das hervorragend. Und was habe ich gelernt dabei? Eines war ganz klar, dass das, was wir hier hören, zuweilen ganz anders tönt, ganz anders klingt als das, was wir an der Parteienkritik oder auch in den Zeitungen an Kritik hören. Das wurde, glaube ich, auch klar an der Abstimmung letztendlich in der Schweiz, in der es ja eine überwiegende Zustimmung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur SRG gegeben hat. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so tun, dass die Kritik, die einzelne Politiker oder Politikerinnen an uns richten, gleichzeitig die Volksmeinung wäre. Das stimmt so, glaube ich, nicht. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, diesen Reality-Check zu gehen und die Kritik ernst zu nehmen.
Was schätzen die Österreicher denn, an am ORF? Haben Sie das erfahren?
Ja, also kontinuierlich natürlich. Nicht, wir haben grundsätzlich kann man einmal sagen, dass wir eine sehr hohe Vertrauensquote haben. Ja, das heißt, wir können davon ausgehen, dass mindestens 70% aller ORF-Nutzerinnen und Nutzer auch dem ORF ausdrücklich in Umfragen Vertrauen schenken. Wir haben natürlich auch von den Quoten, von der Erreichbarkeit, von den Reichweiten hier sehr gute Zahlen. Gerade, und das wird, glaube ich, meinen Kolleginnen und Kollegen auch so gehen, gerade wenn spannend wird in der Republik. Wir haben ja in Österreich in den letzten Monaten spannende politische Zeiten gehabt und haben zum Beispiel festgestellt, dass in der Regierungskrise in Österreich vom produzierten Material über diese Krise rund 50% vom ORF gekommen ist. Das andere kam aus anderen Medienquellen, aber 90% dessen, was dann letztendlich genutzt wurde, kam vom ORF. Also da sieht man schon, dass die Menschen auch diese Leitbildfunktion, diese Zuverlässigkeit des ORF schätzen. Und darauf kann man aufbauen. Darauf kann man sich aber nicht ausruhen. Das ist, glaube ich, ein entscheidender entscheidender Punkt. Aber wir sollten uns auch nicht wie so aufgeschreckte Hühner durch den Stall treiben lassen. Denn ich glaube, die Zahlen, Daten und Fakten, über die wir verfügen, sind gut. Ja, ich könnte Ihnen jetzt eine Stunde lang von österreichischen Zahlen liefern. Nicht, also wir haben 1500 Kultursendungen in einem Jahr, rund 120 Millionen Euro, die wir allein in Kunst und Kultur und Kulturprogramm investieren. Wir haben 3600 Sendungen in den Bundesländern, 100 Millionen Euro, die wir in die Filmindustrie investieren. Viele, viele Zahlen könnte ich hier anbieten, die man im Übrigen ja auch nachlesen und nachschauen kann. Und man kann vor allem eines tun, man kann vergleichen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in der Medienwelt, in der wir uns bewegen. Wir müssen mit Kritik leben, aber wir dürfen auch auf unsere Realität hinweisen. Und wir dürfen auch die Zuschauer, die Hörerinnen, aber auch die Politik auffordern, nun tatsächlich es ernst zu machen mit der Kritik, zum Beispiel in der Frage der Unabhängigkeit.
Die rechtspopulistische FPÖ gehört in Österreich zu den Feinden des ORF, zu den schärfsten Kritikern. Ähnlich ist das in Deutschland, Bettina Schmieding, da gehört die AfD zu den schärfsten Kritikern, fordert unter anderem auch, dass eben Rundfunkgebühren in ihrer heutigen Form abgeschaffen werden. Wie geht der Deutschlandfunk mit der Kritik aus der Ecke um?
Ja, ich glaube, wir sind alle ganz gut beraten, wenn wir genau diese Unterscheidung machen, die Herr Unterberger gerade gemacht hat. Es gibt einen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie unsere Hörerinnen und Hörer und die Nutzerinnen und Nutzer uns wahrnehmen und was sie an uns zu kritisieren haben, und zwischen der Kritik, die uns aus politischem Lager, übrigens nicht nur von der AfD, entgegenkommt in Bezug auf die Rundfunkgebühren, erfahren wir im Moment auch sehr scharfe Kritik von Seiten der FDP. Aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube auch mit zwei unterschiedlichen Motivationen dahinter. Das kann man vielleicht ganz schön momentan in Großbritannien beobachten. Ich glaube, dass die Briten sehr an ihrer alten Tante BBC hängen und dass Boris Johnson und seine Regierung jetzt zurzeit so eine Art Rachefeldzug betreibt für die Art und Weise, wie ihn die BBC schmählich vernachlässigt hat während der ganzen Jahre in der Diskussion um Leave or Remain. Und ich glaube, das kriegt die BBC jetzt zu spüren. Ich glaube, wir müssen uns wappnen dagegen, dass die Politik zu sehr versucht, uns als Öffentlich-Rechtliche ans Leder zu gehen und uns quasi zum Spielball ihrer politischen Interessen zu machen. Andererseits, glaube ich, dürfen wir es uns auch nicht zu gemütlich machen, indem wir dann sagen, na ja, wir müssen einfach nur weiter journalistisch berichten und dann wird schon alles gut. Die Kritik, die aus Hörerseite, in unserem Fall jetzt, weil wir ja nur ein Hörfunkprogramm veranstalten, oder auch von Nutzerseite von unserer Online-Medien kommen, die müssen wir schon sehr ernst nehmen. Und ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit manchmal auch vielleicht einen kleinen blinden Fleck gehabt. Ich kann Ihnen gerne ein Beispiel nennen,
ja, gerne.
Was ich so wahrnehme aus den Jahren als Mediennutzerin, vielleicht ein bisschen weiter aufgefächert, die Öffentlich-Rechtlichen. Also ich erinnere mich noch ganz gut an den internationalen Frühschoppen, wo meistens 5 Männer, wenige Frauen, rauchend und weintrinkend uns Zuschauerinnen und Zuschauern die Welt erklärt haben. Diese Wagenburg-Mentalität, hinter der sich Journalismus oft verschanzt hat, und da, glaube ich, kann ich den Öffentlich-Rechtlichen nicht ausnehmen, die passt nicht mehr in diese Zeit. Und die lassen sich die Leute auch für ihre 17,50 Euro Rundfunkgebühren hier in Deutschland nicht mehr gefallen.
Auf den Umgang mit dem Publikum kommen wir auch in der Sendung noch zu sprechen. Ich komme trotzdem nochmal auf die AfD zurück. Die kritisiert nämlich unter anderem in Deutschland auch, dass die etablierten Parteien einen zu großen Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen Medienhäuser haben. Das sieht man ja auch bei den Verwaltungsräten, dass da schon auch politische Nominierungen dabei sind. Macht die starke Präsenz staatsnaher Personen in Aufsichtsgremien das System trotzdem dann angreifbar?
Also grundsätzlich, glaube ich, muss man darauf gucken, wie unser System organisiert ist. Wir haben ein Mandat vom Volk, wir haben kein Mandat vom Staat. Im Gegenteil, also alle Regularien, die wir Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland haben, weisen eindeutig in die eine Richtung. Es darf keine staatliche Kontrolle geben, es wird keine staatliche Finanzierung geben, sondern wir haben Gremien, die uns kontrollieren, wir haben eine staatsferne Finanzierung und unser Mandat kommt vom Volk. Und das ist eigentlich perfide, zu behaupten, dass wir Staatsfunk sind, weil genau das Gegenteil der Fall ist.
Wir sind damit bei dem Thema der politischen Unabhängigkeit und der im Idealfall daraus resultierenden Glaubwürdigkeit öffentlich-rechtlicher Medien. In Deutschland gab es einen interessanten Fall beim ZDF, wo der Vertrag eines anerkannten Chefredakteurs nicht verlängert wurde. Die Causa Brenda kam dann bis vor das Bundesverfassungsgericht, was feststellte, dass im ZDF-Verwaltungsrat zu viele dem Staat und der Politik nahestehende Personen vertreten sind. Auch der Deutschlandfunk musste daraufhin Änderungen vornehmen. Ist ihre Unabhängigkeit jetzt dadurch besser gesichert oder nicht?
Ich glaube, dass die Idee der Gremien von Anfang an gar keine schlechte war. Nur die Staatsverträge waren nicht gut genug und die sind nachgebessert worden. Also beim ZDF hat es ja dazu geführt, dass der Anteil der direkten politischen Einflussnahme durch Parteien deutlich gesunken ist. Auch wir haben uns in unseren Gremien hier im Deutschlandradio verändert und das hat eigentlich das System ja nicht komplett ausgehebelt, sondern hat es auf eine etwas breitere Ebene gestellt. Also wir haben 45 Mitglieder im Hörfunkrat und die müssen aus Repräsentanten und Repräsentantinnen von gesellschaftlich relevanten Gruppen bestehen. Und es dürfen zum Beispiel nur 2 Mitglieder vom Bund dabei sein. Es müssen Landesvertreter dabei sein. Es ist auch Politik mit drin, aber es sind zum Beispiel auch Lesben- und Schwulenverbände, es sind religiöse Verbände mit dabei, es sind Gewerkschaften mit dabei. Und das ist wichtig, weil ich glaube schon, dass das auch gewährleistet, dass die Kontrolle, die auf uns ausgeübt wird, auf einem ganz breiten gesellschaftlichen Fundament steht.
Haben Sie denn als Journalistin im Alltag jemals politischen Druck erlebt, direkt oder indirekt?
Ich kann mich noch erinnern, so vor 20 Jahren, ich weiß nicht, ob er da tatsächlich noch im Amt war, Hans-Dietrich Genscher, dienstältester Außenminister der Bundesrepublik. Ab und zu rief mal der Referent an und wollte gerne, dass sein Chef bei uns im Programm interviewt wird. Das kam uns mal gelegen, weil wir sowieso ein Thema hatten und ganz oft auch nicht. Und dann haben wir abgesagt. Ich persönlich habe nie erlebt, dass jemand von einer politischen Partei versucht hat, Einfluss auf mein Programm oder meinen Bericht oder mein Interview oder meine Sendung zu nehmen. Aber ich weiß, dass es anderen Kollegen auch anders gegangen ist. Also mein persönliches Erleben, nein. Ich glaube, es war vielleicht früher sogar noch stärker, als es heute ist. Ich kann mich an eine Umfrage erinnern, die ist vielleicht 10, 15 Jahre alt. Da hat man in Berlin Hauptstadtjournalisten befragt und da hat damals die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass es schon mal versucht worden ist, über ihre Chefs auf ihre Arbeit Einfluss zu nehmen. Nun ist es die Hauptstadt, da wird viel miteinander gegessen und getrunken und man hat einen ganz engen Kontakt, anders als in einem Funkhaus wie hier in Köln. Ich will das nicht ausschließen, aber von direkter Einflussnahme in jüngster Zeit weiß ich nichts.
Wie ist denn bei den anderen Journalisten? Herr Unterberger, ich wollte Sie fragen. Ja. Haben Sie das denn als Journalist schon mal erlebt?
Ja, und ich glaube, es gibt überhaupt keinen Journalisten oder Journalistin, die nicht irgendeine Art von Intervention miterlebt hat. Ja. Dabei ist es natürlich auch wichtig hinzuweisen, dass diese Interventionen nicht nur von bösen Politikerinnen oder Politikern kommen, sondern auch von Wirtschaftstreibenden. Ja, das hört man nur manchmal nicht, wenn es dann darum geht, dass man Rücksicht zu nehmen hätte auf Eigentümerinteressen oder auf Inseraten und so weiter. Ich glaube, das betrifft alle Journalisten und Journalisten. Daher ist es, glaube ich, nicht die entscheidende Frage, ob es Versuche der Gefährdung der Unabhängigkeit gibt. Die gibt es immer wieder. Ja, die entscheidende Frage ist, wie wir uns verhalten, was wir eigentlich tun, wie wir damit umgehen. Und da ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk starke Redakteurstatute haben, dass wir den Journalistinnen und Journalisten Rechte an die Hand geben, damit sie sich wehren können im Bedarfsfall. Die Unabhängigkeit ist nur so viel wert, wie jene stark sind, sie zu verteidigen, die an dieser vordersten Front stehen. Und das ist, glaube ich, von entscheidender Bedeutung. Und da glaube ich allen Ernstes, dass die Frage der Unabhängigkeit auch eine Chance für die öffentlich-rechtlichen Anstalten ist. Denn unabhängige Medien sind ja nicht unabhängig, weil sie das von sich behaupten, sondern weil man das kontrollieren kann. Und das ist Tatsache, dass die öffentlich-rechtlichen Medien in der Schweiz, bei uns in ganz Europa, ja, zu den am stärksten kontrolliertesten Medien überhaupt gehören. Wir haben in allen Ländern Gesetze, die festlegen, was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen. Wir stehen unter der Kontrolle der Parlamente. Wir haben den Rechnungshof in Österreich, der uns kontrolliert. Wir haben eigene Gremien, die sorgsam auf unsere Budgets, aber auch auf die Inhalte schauen. Wir werden von den Medienregulierungsbehörden wesentlich stärker beobachtet als die kommerziellen Medien. Wir haben aber auch sehr starke verpflichtende Regulative, die auch nicht nur die Rechte und Pflichten der Journalistinnen festsetzen, sondern auch die Art und Weise, wie wir mit der Unabhängigkeit umgehen. Wir haben in Österreich seit einigen Jahren einen Verhaltenskodex, der Fragen der Unvereinbarkeit der Journalisten und Journalistinnen regelt, haben zusätzlich einen Ethikrat etabliert, der weisungsfrei ist. Und wissen Sie, nichts davon, aber auch nichts davon, haben Sie bei den sogenannten sozialen Medien von Facebook und Google und anderen. Da haben Sie nichts davon. Da können Sie froh sein, dass Sie den Herrn Zuckerberg irgendwann einmal in einem Ausschnitt des amerikanischen Fernsehens sehen. Oder er kommt einmal auf mehr oder weniger Staatsbesuch irgendwo hin. Aber reden tun die mit uns nicht. Und ich überlasse es auch jedem, einmal zu überprüfen, was von diesen Kontrollmöglichkeiten bei kommerziellen audiovisuellen Medien eigentlich vorhanden ist. Ich glaube, dass das ein starkes Argument ist. Das muss man uns nicht glauben, das kann man auch in Anspruch nehmen. Wir sind nicht nur kritisierbar, wir verfügen über etwas, was in der Demokratie und für die Unabhängigkeit entscheidend ist, nämlich auch über öffentliche Kontrolle. Das ist ein starker Punkt und darüber sollten wir auch reden, auch im Vergleich mit anderen Medien, mit unseren Konkurrenten. Wem gehören Medien? Ja, wissen die Leute zum Beispiel, wem gehört ProSieben, Sat.1? Wer hat dort das Sagen? Wer kann auf die Programme Einfluss nehmen oder nicht? Wer kontrolliert dort Einflussfaktoren, ja oder nein? Und wenn wir offensiv in diese Debatte gehen und uns nicht immer nur verteidigen, sondern auch mutig und offen mit dem Publikum reden, ich glaube, dass das auch Argumente sind, die Menschen im Land verstehen.
Sie haben gerade, wenn ich kurz noch einhaken darf, Frau Oppel, Sie haben gerade den Fall Brender genannt und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das funktioniert, wie das dieses Medienkontrollsystem durch die Gremien in Deutschland konstruiert ist. Natürlich immer im Zusammenspiel mit dem Bundesverfassungsgericht, was in Deutschland eine sehr, sehr starke Rolle spielt. Aber wenn Sie sich das Endergebnis angucken, am Schluss gab es eine Normenkontrollklage und am Schluss hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Zahl der direkten politischen Einflussnehmer im Fernsehrat vom ZDF deutlich reduziert werden muss. Also da haben Politiker versucht, ihren Einfluss geltend zu machen. Sie haben das Einzige, was sie geschafft haben, sie haben den Chefredakteur den Vertrag nicht verlängert bekommen, aber das war auch das Einzige. Langfristig gesehen haben die sich einen Bärendienst erwiesen.
Bakel-Walden, wie sehen Sie das aus der Schweizer Perspektive, aber besonders vielleicht auch aus der Chefetage? Das, was Herr Unterberger ja auch angedeutet hat, Unabhängigkeit ist kein Selbstzweck und es auch nicht mit Narrenfreiheit zu verwechseln. Wie passt man denn dann auf, dass es nicht ausartet mit der Unabhängigkeit?
Das sind ja genau die beiden Unterschiede, die man machen muss. Das eine ist das Inhaltliche. Und ich glaube, da stimmen wir überein, dass wir dort im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch gut aufgestellt sind, dass es, egal ob es die Versuche gibt oder nicht, dass dann sehr viele Journalistinnen und Journalisten auch genau dagegen stehen, dass die Berichterstattung unabhängig ist. Aber das andere ist natürlich dann das Thema, wie managt man einen Sender? Wie ist das ganze Thema drumherum, was Finanzierung betrifft, was Organisation betrifft? Und dort ist natürlich schon eine enge Verbindung auch zur Politik. Und da muss man ganz genau aufpassen. Und das sehen wir in allen Ländern, ob es in England jetzt ist, ob es die Diskussion, die wir in Österreich wahrgenommen haben oder in der Schweiz oder in Deutschland, wenn natürlich auch Budgets in der einen oder anderen Art und Weise auch durch die Politik verabschiedet werden, wenn auch gewisse, sei es Standortentscheidungen, sei es andere Themen, politisch diskutiert werden. Dort hat es einen Einfluss auf die Sender, dort hat es einen Einfluss auch auf die Weiterentwicklung und da ist die Politik natürlich dann schon ein sehr wichtiger Stakeholder, wo man im Kontakt bleiben muss. Und ich glaube, dann ist man immer gut beraten als Sender, als öffentlich-rechtliches Medienhaus, dort auch den Kontakt zur Bevölkerung zu halten, dort auch klar zu machen, wir sind nah dran, wir sind nicht irgendwo, völlig zu Recht, wie Frau Schmieding das gesagt hat, nicht in irgendeiner Wagenburg. Und dann ist auch die Politik ja nicht interessiert, dort zu politisieren, wo man am Ende auch keine Mehrheiten holt. Aber da ist es dann manchmal mit der Ferne von der Politik nicht so weit her.
Wie nehmen Sie das denn im Alltag wahr, in Ihrem Job? Der politische Druck, der da ist, Sie haben das jetzt ganz sauber getrennt. Das eine sind die eher strategischen, strukturellen Fragen, das andere sind die Inhalte. Aber wird nicht auch das durch das eine versucht, auf das andere Einfluss zu nehmen? Also wie unabhängig kann man inhaltlich sein, wenn man über Budgets und dergleichen gerade mit Politikern verhandelt?
Ja, also wir sehen ja auch, also in der Schweiz haben wir auch eine Haushaltsabgabe, die letztendlich eingenommen wird und nicht jedes Jahr ein Budget vom Parlament verabschiedet werden muss. Das ist wichtig. Es gibt ja andere Länder, die organisieren das anders und da merkt man schon, dass es dann schwierig wird, wenn man vielleicht an einem Tag eine kritische Reportage hat über eine Regierungspartei und eine Woche später wird dann das Budget im Parlament abgestimmt, dann wird es natürlich teilweise schwierig. Und da sind wir anders organisiert, aber wir sehen schon, bei uns sind die Gebühren gedeckelt mit politischem Entscheid und jetzt findet eine politische Diskussion statt, die nehmen wir wahr, äußern uns aber selbst nicht aktiv. Das ist dann auch Sache der Politik, dort ein Stück weit auch zu entscheiden. Und ich finde, den Weg, den wir gehen, ist der richtige. Beide Eventualitäten. Auf der einen Seite zu sagen, okay, wenn es dort auch Veränderungen gibt im Gebührensystem, ja. Und wenn es das nicht gibt, müssen wir auch selbstständig sparen. Ich glaube, da ist in anderen Ländern eine andere Vorgehensweise. Also ich glaube, in der Schweiz dann auch teilweise gegen Politiker, dass dann geklagt wird, etc. Das ist ein anderes Verständnis. Das ist dann natürlich auch schwieriger, wie das vielleicht in Deutschland möglich ist. Und hier gibt es ja die direkte Demokratie. Also viele Entscheide müssen dann auch noch basisdemokratisch abgesichert werden.
Das ist ein gutes Stichwort, die Basisdemokratie. Die Schweizer Rundfunkgesellschaft ist nämlich selber auch basisdemokratisch aufgebaut als Verein, in dem eigentlich jeder Mitglied werden kann. Was bedeutet das für die Besetzung wichtiger Gremien und Posten und eben auch die Staatsferne des Vereins als solchem?
Das nehme ich als sehr positiv wahr. Wir haben 24.000 Mitglieder rund in allen Kantonen, wirklich auf allen Ebenen, die letztendlich über Delegiertenversammlungen letztendlich sowohl den Aufsichtsrat, wie es in Deutschland heißen, bei uns Verwaltungsrat wählen. Dort befinden sich dann noch zwei vom Bundesrat gewählte, also dann von der Politik entsandte Vertreter, aber die Mehrheit kommt wirklich aus diesem basisdemokratischen Verein, der Trägerschaft. Und das sorgt dann für eine sehr große Unabhängigkeit aus meiner Sicht, auch für viel Fachkompetenz. Und dieser Verwaltungsrat wählt dann die Geschäftsleitung. Und insofern gibt es dann keine Vertreter, die jetzt per se mit einer klaren politischen Agenda reinkommen. Das ist wichtig und gerade diese Verbindung in die Bevölkerung, die ja letztendlich wie vor zwei Jahren dann auch abstimmt und wenn sie genügend Unterschriften haben, können sie auch praktisch über jedes Thema abstimmen lassen, ob es jetzt die Abschaffung der Gebühren ist oder die Halbierung. Da braucht es ganz klar diese enge Verbindung und die drohte sicherlich auch vor ein paar Jahren hier und da auch mal verloren zu gehen und da hilft dann auch diese Trägerschaft und diese Verbindung, das Ganze fest zu etablieren, weil in den nächsten Jahren es kann immer wieder auch so eine Abstimmung kommen und wir sehen ja auch in den Nutzergruppen, gerade bei den Jüngeren, müssen wir auch verstärkt drum werben, unser Angebot wahrzunehmen und auch zu nutzen.
Kurz nach Österreich nochmal, Klaus Unterberger, der ORF hat einen sehr stark politisierten Stiftungsrat. Das führt auch manchmal dann im Alltag schon zu Schwierigkeiten. Sie waren vor einigen Jahren involviert in eine erfolgreiche, sage ich jetzt mal, Revolte der ORF-Journalisten gegen den damaligen Chefredakteur Mück und die damalige Generaldirektorin Lindner, deren regierungsfreundliche, ÖVP-freundliche Linie ihre journalistischen Standards in Frage gestellt hat. Ist Unabhängigkeit im Endeffekt dann immer eine Machtfrage, die ausgehandelt wird, oder sind Strukturen schon auch wichtig?
Ja, beides stimmt natürlich, aber Sie haben vollkommen recht, dass es natürlich auf die Haltung jener ankommt, die den Job machen. Ja, wir reden ja hier nicht im Elfenbeinturm, wo wir Dokumente austauschen oder Machtverhältnisse strukturieren, sondern das alles ist journalistischer Alltag. Und da kommt es darauf an, dass auch das Mindset, das Verständnis der Menschen, die bei uns sind und für uns, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, natürlich auch mit Selbstvertrauen das tun und mit einem öffentlich-rechtlichen, und das bedeutet, wird natürlich auch unabhängigen Verständnis arbeiten in Erfüllung des Gesetzesauftrags. Und was Sie erwähnt haben, ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, dass wir eine sehr alarmbereite Belegschaft haben, dass unsere Journalisten und Journalisten durchaus Zivilcourage haben, aufstehen, wenn sie der Meinung sind, dass etwas die Unabhängigkeit gefährdet. Das haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Da musste sich auch unser Generaldirektor manchmal, wie wir in Österreich sagen, warm ansehen, wurde auch selber kritisiert. Das hat er ausgehalten. Ich halte das für ein ganz wesentliches Element der Unternehmenskultur, dass wir auch binnendemokratisch agieren und nicht nur so eine Festungsmentalität haben. Also so spielt sich, glaube ich, Unabhängigkeit ab, indem die Leute, die sie brauchen, diese sozusagen auch einfordern. Und das System adäquat darauf reagiert, nämlich nicht mit Verboten und mit, was weiß ich, Zurückdrängen und Diffamieren, sondern in einer offenen Konfliktkultur das auch aufnimmt. Und ich denke, dass die Entwicklung, die Sie angesprochen haben, in Österreich eine gute war und zu einer ganzen Reihe von Reformen geführt hat. So ist es eben in der Demokratie, dass Leute, die unzufrieden sind, dann einmal auftreten, dann wird hoffentlich vernünftig darüber diskutiert und dann ändern sich und verbessern sich die Dinge. Die Situation, die wir aber jetzt haben, ist dramatisch anders. Denn jetzt haben wir, wie es ist schon erwähnt worden, einen Anstieg rechtspopulistischer und rechtsnationalistischer Kräfte, die sich nicht mehr an einen vernünftigen demokratischen Kultur- und Argumentationsaustausch halten, sondern die schlicht und einfach ihre Kritiker zurückdrängen und abschaffen wollen. Das findet man in Österreich, in der Schweiz genauso, in ganz Europa. Und ich denke, dass das eine ernste Gefahr ist, nicht nur für Öffentlich-Rechtliche, sondern für die Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit insgesamt. Das ist letztendlich ein demokratiepolitisches Problem. Wohin das führt, im Übrigen, wenn derartige Regierungen an der Macht sind, sieht man in Polen oder auch in Ungarn, wo es ja zu einer massiven Beschädigung der Unabhängigkeit des gesamten Mediensektors gekommen ist. In Polen diskutieren wir ja mittlerweile auch die Frage der Unabhängigkeit der Justiz. Also hier kommt schon eine ganz neue Gefahr auch in Europa auf die Gesellschaften zu. Und da müssen wir, auch die Öffentlich-Rechtlichen, auch standhalten. Da können wir uns nicht immer nur mit Eigenkritik beschäftigen, sondern da müssen wir den Leuten auch erklären, was wir tun, um diese Unabhängigkeit A zu sichern und B, was öffentlich-rechtliche Medienkultur den Menschen in der Praxis eigentlich auch nutzt. Was ich damit sage, ist, dass wir uns nicht nur in einer Verteidigungsposition befinden, sondern auch eine klare Antwort geben müssen, welche Vision haben wir, was ist unser Beitrag für die Gesellschaft, was haben die Leute jetzt schon von uns Tag für Tag, und in diese Diskussion zu gehen, halte ich für ganz, ganz entscheidend.
Bettina Schmieding, nach Zürich.
Genau, also gerade kurz in der Anknüpfung, ich glaube, es braucht beides, und ich bin mir nicht sicher, jetzt vielleicht im Gegensatz zu Klaus Unterberger, ob es denn dann immer nur die Verteidigungshaltung bislang war. Ich habe das ja 10 Jahre lang auf privater Seite wahrgenommen, jetzt seit 8 Jahren auf öffentlich-rechtlicher Seite. Und ich nehme wahr, es tut sich da was im Positiven, dass es mehr auch ein Stück weit mal Selbstkritik gibt, dass man beides braucht. Also man auch mit einer positiven Haltung, auch durchaus mit Selbstbewusstsein selbstverständlich an Themen rangehen soll, muss und darf, aber gleichzeitig natürlich auch mal Dinge hinterfragt. Und dort ist zumindest eine öffentliche Wahrnehmung, teilweise auch, das spüren wir sehr, auch war die Wahrnehmung von privaten Unternehmen, dass das dann vielleicht nicht so ist. Denn auch die, das darf man nicht vergessen, das haben wir in der Schweiz sehr viel diskutiert, sind im Medienwandel in einer schweren Situation. Da gibt es dann gewisse Themen im Sinne von, sie sehen ihre Einnahmen weggehen und sehen woanders den öffentlichen Rundfunk, der dann noch stärkere Einnahmen haben möchte. Und ich glaube, beides braucht es. Und die Wahrnehmung ist leider nach wie vor in der Öffentlichkeit nicht unbedingt, dass öffentliche Medienhäuser übermäßig kritisch miteinander umgehen oder sich selber betrachten. Und das war zumindest für die Schweiz galt das einer der Kritikpunkte vor der Abstimmung. Und ich glaube, wir machen uns nicht klein, aber gleichzeitig auch mal sagen, okay, wie sehen wir denn eigentlich zum Beispiel mit den zur Verfügung stehenden Mitteln auch die Zukunft eines öffentlichen Medienhauses. Und das wird dann in der Summe positiv wahrgenommen, auch von zum Beispiel privaten Mitbewerbern.
Nach Köln kurz, Bettina Schmieding, wie handhaben Sie diese Diskussion einerseits Kritik von Kräften, die eigentlich vielleicht einem demokratischen Prozess eher schaden wollen, und dann die Kritikfähigkeit der Öffentlich-Rechtlichen in einer Sendung wie Medias Res? Wie machen Sie den Spagat?
Ja, es ist tatsächlich ein Spagat. Also das ist ein ganz junges Produkt, was wir hier haben. Es gibt es erst seit wenigen Jahren. Es ist eine tägliche Mediensendung. Das leistet sich sonst kein anderes öffentlich-rechtliches Hörfunkprogramm in Deutschland. Und das hat ja auch immer ein bisschen was von Nestbeschmutzung. Das muss man ganz deutlich sagen. Also wir gehören nicht hier zum beliebtesten Kollegium im Haus. Die Diskussionen fangen schon oft bei uns in der Schaltkonferenz morgens um 9:30 an, wenn wir uns darüber unterhalten, ob und wie wir eigentlich richtig beispielsweise auf den rassistischen Anschlag in Hanau in der letzten Woche reagiert haben. Waren wir schnell genug? Waren wir vielleicht zu schnell? Wie sind unsere Medien, unsere Nachrichtenmeldungen gewesen? Wie waren die Interviews dazu? Haben wir das alles auf dem richtigen Schirm gehabt? Das heißt, wenn man dann anfängt zu kritisieren, im Haus, an der eigenen Zunft quasi zu kritisieren, da ist man manchmal in der Kantine nicht wirklich so, dass man von allen gegrüßt wird. Nichtsdestotrotz gibt es uns und ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, und jetzt komme ich zu dem, was Herr Walden gesagt hat, das ist auch ein Ausdruck vielleicht eines Lernprozesses, den wir Journalisten, vielleicht nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, sondern alle Journalisten durchmachen, dass es wichtig ist, dass wir uns transparent mit unserem eigenen Handwerk beschäftigen, dass wir Fehler zugeben können, dass wir das den Leuten, die uns unsere Angebote nutzen, zeigen, dass wir sehr wohl kritisch über uns selber nachdenken können. Und Medias Res, die Sendung, für die ich arbeite, ist ein Zeichen dafür. Also wir gucken kritisch auf unser Handwerk und das ist mehr als notwendig und hat viel zu lange nicht stattgefunden, wie ich finde. Aus Gründen, die uns vielleicht auch allen bewusst sind, also gerade privat finanzierte Medienunternehmen sind in Sachen Medienjournalismus relativ vorsichtig und das ist wahrscheinlich auch nachvollziehbar. Eine Frage beschäftigt mich ganz besonders in den letzten 2 oder 3 Jahren und das ist die Frage, warum gelingt es uns eigentlich nicht, uns öffentlich-rechtlich in allererster Front, aber auch uns Journalisten nicht, den Menschen zu zeigen, dass das, was wir tun, demokratieentscheidend sein kann. Und warum gelingt es uns nicht, ein Gefühl hier in Deutschland zu bewirken, das da lautet, das ist unser öffentlich-rechtliches Programm, das sind unsere Medien. Wir bezahlen die und wir finden die gut. Wir kritisieren sie auch, aber das ist eine Art Identifikationsgefühl zu bewirken. Und das frage ich mich oft, warum das nicht gelingt. Nicht so, wie ich mir das wünsche.
Unterberger hat vielleicht eine Antwort.
Ja, nicht, sogar ein bisschen mehr. Ich hätte da fast ein wenig einen Widerspruch, obwohl ich die Situation jetzt in Deutschland nicht so genau kenne. Aber ich würde nicht behaupten, dass uns das nicht gelingt, grosso modo. Ja, natürlich gibt's Verfehlungen in unserem Bereich, die soll man auch nicht kleinreden. Ja, aber ich glaube, grosso modo gelingt es uns sehr wohl, diesen Schulterschluss mit der Bevölkerung zu gehen. Schauen Sie einmal mit der Nobilag, 70% der Bevölkerung haben letztendlich Ja zur SAG gesagt. Wenn wir in Österreich diese Fragen stellen, haben wir gar keine schlechten Werte. Ich glaube, wir unterschätzen uns da manchmal auch ein wenig und ziehen uns mehr oder weniger so gleich die Büßerkutte an. Wir reden jetzt schon zum Beispiel, glaube ich, eine halbe Stunde drüber, ob wir uns und wie wir uns mehr und stärker und effizienter kritisieren sollen. Und ich sage Ihnen aus Österreich, mit all dem, was ich jetzt tue, ja, seit nicht nur seit 10, sondern seit 30 Jahren im ORF, ich habe ein vollkommenes Bekenntnis zur Selbstreflexion und zur Selbstkritik. Und ja, wir dürfen keine Festung sein. Aber eines muss uns auch klar sein. Mit Selbstkritik werden wir die existenziellen Gefährdungen, die wir zurzeit in Europa haben, nicht lösen. Schauen Sie sich doch einmal die Situation außerhalb unserer Staaten, Österreich, Schweiz und Deutschland an. Da sind wir ja noch so eine kleine Insel der Seligen, wenn ich das so sagen kann. Ja. Aber wenn Sie hinausschauen, ja, dann brechen öffentlich-rechtliche Systeme zusammen. Unser Mutterschiff wird zurzeit frontal angegriffen von Boris Johnson. Ja, stellen Sie sich vor, was passieren könnte, wenn das erfolgreich ist. Ich habe gerade sehr viel mit den südosteuropäischen Ländern zu tun. Dort sind viele unserer Brüder und Schwestern, wenn man das so sagen kann, öffentlich-rechtliche at the brink of existence. Die gibt es zum Teil gar nicht mehr. Es gibt einen ernsthaften Versuch eines Kahlschlages öffentlich-rechtlicher Strukturen europaweit, die zum einen, wie ich schon gesagt habe, durch parteiliche, durch die Politik, durch Rechtspopulisten durchgeführt wird. Aber es gibt natürlich auch einen ungeheuren Druck der Kommerzialisierung, ja, so ist es einfach, denen wir einfach im Weg sind. Und das zeigt ja auch die Kritik an unseren Gebühren. Und ich denke, dass wir da schon eine klare Positionierung brauchen, wo ich nur befürchte, dass die Konzentration auf die Frage der Selbstkritik allein nicht reichen wird. Was wir brauchen, ist klar. Glaubwürdigkeit. Mhm. Was wir brauchen, ist Glaubwürdigkeit. Wir müssen uns zur Rechenschaft ziehen lassen. Das machen wir auch. Ich habe erwähnt, welche Kontrollinstanzen wir eigentlich auch haben. Auf die müssen wir stolz sein. Wir müssen das auch erweitern. Aber ich denke, dass wir uns im politischen Kontext schon auch stärker offensiv profilieren.
So. Ja, ich glaube auch, ich hoffe nicht, dass Sie mich so verstanden haben, dass ich jetzt glaube, dass wir hier alle im Büßerhemd rumrennen müssen. Nein, das glaube ich absolut
nicht.
Wir
sehen uns ja nicht.
Und das Beispiel BBC ist natürlich absolut richtig. Ja. Aber ich frage mich auch da, wie jetzt gerade die neue Regierung quasi im Handstreich versuchen kann, die Beitragsverweigerer zum Beispiel zu entkriminalisieren. Was, wenn man sich überlegt, vorletztes Jahr gab es 130.000 Schnellverfahren in Großbritannien von Menschen, die sich geweigert haben, die License-Fee zu bezahlen. 130.000 Schnellverfahren. Und das soll abgeschafft werden, was ja zur Folge hätte, dass die quasi entkriminalisiert werden und dann eine riesige Welle von Nicht-Gebührenzahlern auf Großbritannien zukäme. Das käme einer massiven Schwächung der BBC gleich und es würde keine Reform bedeuten, sondern es wäre eine Schwächung. Und ich sehe in Großbritannien nicht das große Aufbäumen zur Rettung der alten Tante, sondern da sehe ich eigentlich, höre ich auch nicht so schrecklich viel. Also es gibt natürlich auch immer wieder die Artikel im Guardian und so weiter. Wollen wir das wirklich alles riskieren? Aber ich sehe jetzt keine Großdemonstrationen in London. Erhaltet und rettet bitte die BBC. Sondern immer dann, wenn es ums Geld geht, habe ich das Gefühl, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer uns gar nicht so toll finden.
Ich lenke das Thema trotzdem mal kurz auf eine andere Frage, die damit aber eng verbunden ist. Wenn das Publikum den Öffentlich-Rechtlichen gern hat, dann müsste man ja auch davon ausgehen, dass die Einschaltquoten das reflektieren. Herr Wallen, die Gretchenfrage, wie halten Sie es bei der SRG mit der Einschaltquote?
Also wir erheben sie auch täglich und jeder schaut drauf, sei es im TV oder dann halt regelmäßig monatlich, zumindest im Radio. Aber genau das ist ja das Problem, dass wenn wir sehen, wir haben einen Marktanteil, SRG Radio teilweise 60%, je nach Region. Wir haben einen Marktanteil TV 30%. Dann hätte ja Nobilac in der Gesamtheit nie eine Chance haben müssen, dieses Referendum. Und wir haben ja auch genügend Studien vorher gemacht, wo dann gewisse Dinge wie Glaubwürdigkeit, wie positives Feedback auf unsere Sendungen abgefragt wurden und bestätigt wurden. Trotzdem sind wir dann ein paar Monate vor Nobilac, vor der Abstimmung, irgendwie mit 50-50 Umfragen rausgekommen und dass es letztendlich so eine deutliche Ablehnung war, hat keiner für möglich gehalten. Also genau diese Einschaltquote zeigt das natürlich nicht. Wir sehen auch in den Analysen, auch in den ganzen, und ich weiß, der ORF ist da ein gewisses Vorbild auch für uns, zum Thema Public Value, die Analysen, tiefer zu schauen, was ist es mir eigentlich wert? Ich kann Sachen nutzen, das haben wir gemerkt, ohne dass ich es liebe. Wir haben gesehen, dass teilweise Unterhaltungssendungen, Talentshows an die 40-45% Marktanteil hatten, aber in der Abfrage qualitativ die Leute gesagt haben, aber eigentlich Gebühren möchte ich dafür nicht zahlen. Und das ist das Problem, dass wir sehen, wenn jetzt zum Beispiel in UK, dass es dann sechsstellige Summen von Leuten, Zahlen von Leuten gibt, die nicht mehr zahlen, dass es dann immer schwieriger wird, auch wenn man sie zwingt zu zahlen. Man muss trotzdem ansetzen, wie können wir den Wert erklären, wie können wir den Leuten klar machen, was das auch für die Demokratie bedeutet. Und in der Schweiz ist genau das existenzielle Thema, wenn Sie 100.000 Menschen finden, die unterschreiben, die Gebühren sollen abgeschafft werden, dann haben Sie eine Volksabstimmung letztendlich. Und deswegen heißt für uns, auf die Quote nicht so zu schauen, sondern auch dann damit natürlich zu arbeiten, weil man auch keinen Service sans public braucht, aber tiefer zu gehen. Und da, ich glaube, das ist dann noch eine gewisse Differenz dann teilweise zu Klaus Unterberger, ich glaube, da haben wir noch mehr Hausaufgaben zu machen als jetzt nur auf das Positive, weil da haben wir sehr viel drauf geguckt in den letzten Jahren.
Klaus Unterberger, Sie wurden jetzt mehrfach ja auch angesprochen. Wie sonst können öffentlich-rechtliche Medienhäuser denn messen, ob sie ihrem Auftrag gerecht werden, das liefern, was im öffentlichen Interesse ist und wofür man dann auch zahlen soll? Sie haben den kommerziellen Druck auch erwähnt. Was gibt es denn, wie wichtig ist die Einschaltquote, welche anderen Messmöglichkeiten gibt es?
Also sind zwei Fragen, aber ich versuche das sehr kurz zu beantworten. Zum einen, wie wichtig ist die Quote? Ich glaube, das ist der Moment, wo wir über die Zukunft zu beginnen, zu reden haben. Da wende ich mich ein wenig der Schweiz zu. Wir wissen aus Mediennutzerdaten aus der Schweiz, dass die größte Mediennutzungsgruppe in der Schweiz schon jene der sogenannten News-Deprivierten ist. Also jene Gruppe ist, die keinen Zugang mehr hat oder sucht zu redaktionellen Medien. Ja, das sind, wenn ich den Daten glauben kann, 36% in der Gesamtbevölkerung und über 50% bei den unter 29 Jahren. Das heißt, da brechen uns dem gesamten redaktionellen Journalismus ja die Menschen weg. Also ich versuche da jetzt nicht zu übertreiben, aber ich halte das wirklich für eine demokratiepolitische Gefahr. Wir reden da über viele Dinge, die wichtig sind, und gleichzeitig wenden sich die Menschen aber sogenannten neuen sozialen Medien zu, die sie gratis kriegen, die sie aber überhaupt nicht zuverlässig informieren, wo es überhaupt keine Kontrolle gibt in inhaltlicher Weise. Also während wir reden, passiert ja Medienpolitik und passiert ja Mediennutzung, und zwar in einer Art und Weise, die uns alarmieren sollte. Was meine ich damit? Ich glaube, dass die Frage der Anschlussfähigkeit und der Erreichbarkeit der Bevölkerung ganz, ganz wichtig ist. Ja, damit will ich nicht behaupten, dass die Quote das Wichtigste ist. Ich bin selber angetreten vor 10 Jahren und habe gesagt, wir brauchen einen großen Bruder zur Quote, damit wir auch anders argumentieren können als ausschließlich mit der Quote. Dazu stehe ich auch heute noch und kann da noch ein, zwei Antworten dazu geben. Aber grundsätzlich müssen wir schon wissen, dass es wichtig ist, die Menschen am Land, im Land auch wirklich zu erreichen. Da sind wir Öffentlich-Rechtliche, glaube ich, noch sehr stark. Das bedeutet für uns, dass wir auch selber neue soziale Medienangebote brauchen, dass wir uns nicht in einem Elfenbeinturm bewegen, sondern dass wir halt die Anschlussfähigkeit auch mit weiten Teilen der Bevölkerung suchen müssen. Da müssen wir vermutlich auch noch viel mutiger, direkter werden. Da gibt es viele Varianten, die unsere Programmmacher und Programmmacherinnen zu entscheiden haben. Da braucht es einen Aufbruch, um diesen Anschluss wiederherzustellen.
Was ist denn der große Bruder der Quote?
Der große Bruder, an dem arbeite ich jetzt seit 10 Jahren, das ist ein Mischverfahren, wenn Sie so wollen. Es wird nicht gelingen, die Medienqualität mit dem Lineal zu messen. Ja, das würde man sich wünschen, das gibt es aber anderswo auch nicht. Ja, dafür sind die Geschmäcker unterschiedlich. Aber wir haben in Österreich ein sehr umfassendes System der Qualitätssicherung etabliert, das zum Teil aus empirischer Evidenz besteht. Ja, das sind Umfragen, das sind Qualitätsprofile, wo wir sehr genau die Publikumsmeinung auch zum Teil messen. Und dann geht es natürlich auch darum, schlicht und einfach das Publikum auch diskursiv zu befragen, einzubauen, mit den Expertinnen zu reden. Also wenn Sie so wollen, die Türen und Fenster aufzumachen, dass auch ein kritischer Dialog, ein selbstreflexiver Dialog über Programmqualität entsteht. Und das machen wir sehr konsequent, ja. Und ich glaube, das wird auf lange Dauer auch Erfolg haben, hat es jetzt ja auch schon, weil wir unser Verständnis über öffentlich-rechtliche Medienqualität hier auch artikulieren und daran selbstreflexiv arbeiten. Wir bauen bei allen Elementen, die wir in der Qualitätssicherung haben, unsere Sendungsverantwortlichen und die Redakteure mit ein, so gut es eben geht, eben um nicht uns in irgendeinen Elfenbeinturm zu begeben. Daher ist diese Art, glaube ich, Qualität zu messen, zu beurteilen und dann letztendlich aber auch zu kommunizieren, wichtig. Und ich glaube, das darf man eben nicht vergessen. Es ist heute wichtiger denn je, und da gratuliere ich der Kollegin, mit der ich gerade jetzt rede in Köln, dass sie ein Medienmagazin macht. Ich halte das für ganz, ganz entscheidend, dass wir auch einen Bedeutungsraum, einen Auseinandersetzungsraum über Medien, auch über uns selbst schaffen, um wieder ein Verständnis für Medienqualität herzustellen. Ja, ich glaube, da sind wir auf gutem Wege. Manchmal sind wir vielleicht noch zu zögerlich, manchmal sind wir auch zu feig oder ich weiß nicht, noch nicht innovativ genug, aber das ist, glaube ich, der Weg nach vorne.
Ich wollte also noch absolut, kurz, vielleicht nur ja, ganz kurz gerne. Als Ergänzung, absolut richtig und wichtig, und wir starten jetzt beispielsweise diese Ziele jenseits der Quote auch mit, zum Beispiel bei Redaktion, aber auch im Management mit in die Zielvorgaben zu geben, die Jahresvorgaben zu geben, zu sagen, wir nennen das Legitimitätsfaktor, und wie gesagt, sehr viel auch inspiriert durch Diskussionen, auch beispielsweise mit dem ORF, wo wir natürlich die Nutzung nochmal abfragen, aber auch fragen, was ist die Relevanz, dann die Wichtigkeit des Angebots, mag ich das Angebot, würde ich es vermissen, wenn es das nicht mehr gibt? Oder als letztes auch noch das Thema Public Value, also ist es wichtig, dass es so ein Angebot in der Schweiz gibt und daraus dann auch sozusagen Zahlen zu erhalten, die man auch als Ziele geben kann, wo man Entwicklungen betrachten kann und wo man sowohl dann die Nutzung durch eine Quote, aber dann auch solche weichere Faktoren hat. Und das braucht ein Umdenken, weil wir natürlich seit irgendwie 50 Jahren an Marktanteile gewöhnt sind. Aber ich glaube, genau wie Klaus Unterberger sagt, das ist die Richtung, um dann letztendlich auch ein Gespür zu entwickeln, was auch wirklich relevant ist und auch die Menschen erreicht.
Die Einbeziehung der Interessen des Publikums, des existenten und potenziellen Publikums kann man auch institutionell verankern. Deutschlandfunk, ORF und SRG haben beratende Gremien, in denen das Publikum vertreten ist. Bettina Schmieding, der Hörfunkrat, setzt sich ganz kritisch mit ihren Programminhalten auseinander. Können Sie ein Beispiel nennen, welche Rolle diese Konfrontation mit den Publikumserwartungen für die Programmgestaltung bei Ihnen hat?
Also ich kann ein Beispiel aus meiner eigenen redaktionellen Praxis nennen. Wir haben einen Beitrag gehabt, das ist so dieser klassische Ablauf, der hat einer bestimmten Interessenvertretung nicht gefallen. Dann gibt es einen Brief und dafür gibt es sogar einen Vordruck im Internet. Das nennt sich Programmbeschwerde. Und Beteiligte dieser Interessenvertretung haben erst an uns geschrieben, dann haben erst an den Intendanten geschrieben, der hat dann an uns weitergeleitet. Wir haben eine redaktionelle Stellungnahme dazu eingereicht. Das ist so der übliche Weg. Das geht dann an den Hörfunkrat, der macht eine Vorprüfung. Und selbst wenn dann die Vorprüfung zu dem Schluss kommt, das hat nicht das Zeug dazu, dass der Hörfunkrat sich wirklich mit allen 45 Mitgliedern damit auseinandersetzt, kann am Ende dieses Prozesses trotzdem der Petent oder die Petentin, das heißt der Beschwerdeführer, durchsetzen, dass der Hörfunkrat bestehend aus diesen vielen Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen sich damit auseinandersetzt. Also die Möglichkeit gibt es für jeden Nutzer.
Und welche, können Sie ein Beispiel inhaltlich nennen, wie das dann auch vielleicht auf die Ausrichtung der Sendung mal Einfluss nehmen kann, wenn vom Hörfunkrat Input kommt, wie läuft das ab?
Also das habe ich jetzt in meiner redaktionellen Praxis so in jüngster Zeit noch nicht erlebt. Das muss ich Ihnen schuldig bleiben, tut mir leid.
Wie ist es beim Schweizer Rundfunk? Da gibt es die Publikumsräte ja auch. Und wenn man dann auf ihrer Online-Seite schaut, dann sieht man da, mit welcher Akribie und Genauigkeit einzelne Sendungen beurteilt werden. Fließt der Feedback auch zurück auf die Chefetage, Herr Walden?
Ja, also die jeweiligen Sendungen, die besprochen werden, dort werden dann auch aus der Redaktion, also Redakteure oder Redaktionsleiterinnen eingeladen. Das heißt, es findet direkt in Austausch mit den Machern statt. Ist dann auch interessant, weil oft dann auch Dinge als Feedback kommen, wo man auch redaktionell jedenfalls das Gefühl hat, ja genau, das spüren wir auch und wo man dann auch gemeinsam solche Sachen diskutieren kann. Das ist extrem wichtig, das ist ein super Engagement und eine wichtige Rückmeldung. Und es gibt natürlich dann auch ähnlich wie eben Frau Schmieding beschrieben, auch die Möglichkeit von Programmbeschwerden über den Ombudsmann bis hin dann auch wirklich zu relevanten Themen, die dann auch Redaktionen betreffen, wo dann auch Dinge als falsch gerügt werden und auch mit entsprechenden Konsequenzen versehen. Also genau diese Feedbackschlaufe, das ist ja enorm wichtig und ist ja auch nicht immer per se gegeben. Ja, dass man vielleicht redaktionell denkt, man ist auf dem richtigen Weg und das ist alles schon gut so. Und da ist dann gerade auch die Außensicht, Leute, die sich mit dem Programm beschäftigen, sehr, sehr wichtig und wird rege genutzt. Insbesondere dann macht das Sinn, wenn auch der direkte Austausch sichergestellt wird und nicht irgendwas abgelegt wird und dann guckt sich keiner mehr an, sondern dass dann auch direkt mit den Macherinnen und Machern darüber diskutiert wird.
Wir leben ja in einer Welt, wenn ich das kurz noch einfügen darf, in einer Welt, in der Menschen gewöhnt sind, anders als vielleicht vor 30 Jahren, dass Medien auch einen Rückkanal haben. Das heißt, diese Dialogfähigkeit, die wird genutzt und das ist auch richtig so. Die führt dazu, dass vielleicht Journalistinnen und Journalisten sich mehr unter einer Art Rechtfertigungsdruck fühlen. Aber das ist gar nicht schlimm. Also ich glaube, es ist gut zu schauen, ob ein Beitrag von Tatsachenbehauptungen, die nicht haltbar sind, nur so wimmelt oder ob der sauber durchrecherchiert ist. Und dieses Instrument der Beschwerde, auch der Programmbeschwerde, dieser direkte Kontakt, den wir haben über E-Mail, auch über unsere Social-Media-Kanäle oder so mit dem mit den Nutzern, der hat dazu geführt, dass wir viel genauer hingucken auf das, was wir da tun. Dass wir auch häufiger mal unseren Justiziar konsultieren. Der leidet sicherlich nicht unter Arbeitsmangel im Moment. All diese Dinge sind gut, weil die zu einer Verbesserung unseres Handwerks führen. Also was bei uns, um noch Ihre Frage von vorhin vielleicht kurz zu beantworten, aus der Sicht vom Deutschlandradio, ist, wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten geschaffen im Programm, um in direkten Austausch mit den Hörern zu kommen. Also wir haben jetzt zum Beispiel seit 2 Jahren läuft jetzt eine Initiative, die heißt bei uns Denkfabrik. Da fordern wir jedes Jahr alle Hörer auf, uns ihre Ideen zu schreiben. Also worüber möchten Sie gerne, dass Ihr Sender, dass der Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, wir haben ja 3 Wellen, berichtet. Und wir haben in diesem Jahr eine Rückantwort von Tausenden von Menschen bekommen, die uns total erstaunt hat. Die wollen gerne darüber berichten. Über das Thema dekolonisiert euch. Also die Auswirkungen von Kolonialisierung aus den letzten Jahrhunderten, aber auch in die Neuzeit transportiert. Das heißt, wo haben wir ein Bias, wo haben wir Vorurteile, wie gehen wir mit Klischees in unseren Programmen um?
Also das wird
wir entdecken neue Themen. Und dieses Jahr wird sich das durchs komplette Programm ziehen, auch mit Außenveranstaltungen.
Die Zeit läuft uns etwas weg. Ich wollte noch eine letzte Frage an Herrn Unterberger richten. Die Publikumsräte, helfen die denn auch, jene Leute zu erreichen, von denen Sie vorhin gesprochen haben, die dem Radio wegbrechen, die also eigentlich jetzt nicht direkt Konsumenten von ihren Inhalten sind? Wie könnte man das bewerkstelligen oder fallen die da auch komplett raus?
Also ich glaube, dass die Publikumsrätinnen und Räte eine sehr konstruktive und wichtige Rolle spielen, weil sie eine Verbindung sind zur Gesellschaft. Jetzt kann man sich fragen, ob es genug davon gibt. Ja, unsere Gesellschaft verändert sich, es gibt Migranten, Migrantinnen, muss man die nicht auch mit einbeziehen? Also ich glaube, das ist ein sehr dynamischer Sektor, wo wir aufgefordert sind, immer mehr zu tun, diese Verbindungen nachzusuchen und auch wirklich anzubieten. Und insofern glaube ich, dass die Publikumsräte auch in den ORF Gremien eine sehr konstruktive Rolle spielen, wenn sie nicht, und auch das sollte schon einmal vorgekommen sein, sich ausschließlich als Vertreter ihrer Parteien sehen. Und dann haben wir wieder das Problem, dass wir jetzt eine Stunde lang diskutiert haben. Aber grundsätzlich, und das wäre sozusagen mein Aspekt auch noch für die Zukunft, ist es richtig, was ich gerade gehört habe, wir brauchen Öffnung und Kooperation für die Zukunft. Denn ich glaube, die Leute interessieren sich weniger darum, wie sich eine Festung verteidigt. Wenn sie das wissen wollen, schauen sie Game of Thrones. Ja? Ich glaube, was die Leute wirklich wollen, sind gute Medien, die ihnen nutzen, die unabhängigen, guten, interessanten, spannenden, unterhaltenden, informativen Journalismus bieten. Und daran müssen wir arbeiten. Und ich glaube, dass wir uns da selbstkritisch, um das noch einmal aufzugreifen, auch öfter die Warum-Nicht-Frage stellen sollten. Warum eigentlich nicht öffentlich-rechtliche soziale Medien? Warum eigentlich nicht europäische öffentlich-rechtliche Plattformen? Gibt es ja zum Teil ja auch schon tolle Ansätze, ob das ZDF Kultur ist, ob das Funk ist, ob das viele andere innovative Projekte bei uns sind. Ich glaube, da gehört noch sehr viel Bewegung hinein, um sich zukünftige Publikumsschichten zu erschließen. Und da brauchen wir in Wahrheit eine Öffnung, die so ausschaut, dass wir die Leute hereinlassen in unsere Häuser. Wir stehen da vor einer Überalterung wie viele Institutionen. Ich glaube, wir bereiten uns im ORF gerade darauf vor, dass wir in den nächsten Jahren sehr viele gute junge Leute brauchen werden. Ja, das mit der Finanzierung ist ein Riesenproblem, aber da soll der Generaldirektor etwas dazu sagen. Aber wir wissen, wir brauchen die jungen, guten Journalistinnen und Journalisten der Zukunft. Wenn es die nicht gibt, gibt es auch keine guten Programme. Also sich hier mal auch deutlich der Zukunft zuzuwenden, nicht nur mit Marketing-Sprüchen, da gebe ich dem Backel schon recht, das wäre also viel zu wenig, aber Hand anlegen mit Perspektiven, die uns auch wieder interessant für die Zukunft machen. Werden wir immer nur konnotiert mit Beschwerden, mit dem, was wir jetzt haben. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn man öffentlich-rechtliche Medien auch mit Zukunftslösungen in Verbindung bringen
Diesen
kann.
Diesen Aufruf zum Optimismus müssen wir dann jetzt als Schlusswort stehen lassen. Vielen Dank, Bettina Schmieding, Klaus Unterberger und Backel Walden, für den interessanten Austausch. Vielen Dank den Technikern in Köln, Wien, Zürich und Luxemburg für die dreifache Studioschaltung und auch unseren Zuhörern. Danke für Ihr Interesse.